Wir kommen heute Morgen wieder zurück zum ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir haben es hier mit einem Text zu tun, der, obwohl es zunächst anders auszusehen scheint, nicht leicht zu verstehen ist. Bereits am vergangenen Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass man diese Worte oftmals falsch verstanden hat, und das geschieht auch in unserer Zeit noch. Welt wurde bzw. wird zu einem äußerlichen Begriff. Wir haben uns also zunächst die Frage gestellt, was ist hier unter hab nicht lieb die Welt nicht zu verstehen? Das war also der Schwerpunkt in der Predigt am vergangenen Sonntag. Es bedeutet nicht, so haben wir gesagt, dass man sich an den guten Gaben Gottes nicht erfreuen darf, an den guten Gaben Gottes, wie Luther sie zum Beispiel unter der Bitte unser täglich Brot gib uns heute auflistet, dass wir solche guten Gaben nicht geringschätzen oder verachten sollten, oder dass man sie meidet, um ein besserer Christ zu sein, bis hin zur Weltflucht, wie es ja tatsächlich geschehen ist und auch noch geschieht. Jemand schreibt, nach christlicher Auffassung ist die Welt Gottes Schöpfung. Gott aber hat alles gut gemacht. Jesus hatte die Schönheit der Welt geliebt. Nicht einmal Salomo in all seiner Pracht war so schön geschmückt wie die scharlachroten Anemonen, die nur einen Tag blühten und dann verwelkten. Jesus entnahm seine Beispiele und Gleichnisse immer wieder der Welt, der Natur mit all ihren Vorgängen. In diesem Sinne hassten die Christen die Welt also nicht. Jakobus sagt, von Gott kommen nur gute Gaben. Von oben her, von Gott kommen nur gute Gaben. Es gibt Beispiele dafür, dass Menschen, die in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo man ein falsches Verständnis von dem Begriff Welt hatte, ausgebrochen sind. Bis dahin, dass sie dem christlichen Glauben gänzlich den Rücken zugekehrt haben. Weil man ihnen ganz natürliche, unschuldige Freuden verwehrt hat. Das ist sehr tragisch. Sie bekamen ein falsches Bild von Gott, dem Geber aller guten und heilsamen Gaben. Diesen Eindruck, dass Gott im Grunde genommen dem Menschen keine Freude gönnt, erweckte der Satan bei Eva. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen. Er betont also das, was Gott ausdrücklich untersagt hatte, nämlich von einem bestimmten Baum zu essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber Gott betont, ihr dürft essen von allen Bäumen, nur von diesem einen nicht. Der Satan betont die ganze Geschichte anders. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen? Er betont also das, was Gott verboten hat. Gibt also der Eva ein falsches Gottesbild ins Herz hinein. Wir haben ferner gesagt, dass es nur vom Evangelium her, von der frohen Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu möglich ist, sich an den guten Gaben Gottes zu erfreuen, sie zu genießen, sie zu gebrauchen, dafür dankbar zu sein, ohne dass wir unser Herz daran hängen. Über dieses Problem haben wir gesprochen am vergangenen Sonntag. Diese Möglichkeit besteht ja, dass man an den guten Gaben, die der Schöpfer uns gegeben hat, unser himmlischer Vater, dass man daran sein Herz hängt. Das sollte nicht sein. Aber worin besteht die Lösung dieses Problems, dass wir auf der einen Seite ganz unser Herz an Gott hängen, auf der anderen Seite uns aber an den guten Dingen in dieser Welt erfreuen. Wie ist das möglich? Nur vom Evangelium her, nicht vom Gesetz her, sondern nur vom Evangelium her. Da haben wir in Christus Jesus ein Herz, das ganz an Gott hängt und auf der anderen Seite sich wirklich an den guten Dingen, die Gott uns schenkt, erfreuen, ohne dass wir unser Herz daran hängen. Nur möglich, das wollen wir ganz dick unterstreichen, vom Evangelium her. Also als solche, die Aussagen in Römer Kapitel 6 glaubend annehmen, dass wir nämlich mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden sind. Da steht also zwischen uns und der Schöpfung der Herr Jesus Christus. Von daher, von seinem Auferstehungsleben her, können wir dann mit den Dingen dieser Welt richtig umgehen. Wir haben das rechte Verhältnis dazu. Heute fragen wir uns, was ist denn nun eigentlich mit diesem Wort gemeint? Was ist nicht gemeint? Darüber haben wir nachgedacht. Was ist gemeint mit dem Wort, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist? Um hier zu einer richtigen Antwort zu kommen, müssen wir uns zunächst dem Wort Lust zuwenden, das ja auch hier gebraucht wird. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleisches Lust und der Augen Lust. Hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und auch hier müssen wir zunächst einmal mit einem Missverständnis aufräumen. Das Wort Lust drückt ein starkes Verlangen nach etwas aus und ist in den christlichen Kreisen oft negativ besetzt. Die Bedeutung des griechischen Wortes im Neuen Testament wie auch in den entsprechenden hebräischen Wörtern im Alten Testament ist jedoch nicht nur negativ, sondern da kommen diese Wörter eben auch in positiver Bedeutung vor. Jakob sehnte sich, hatte ein starkes Verlangen danach, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Und im 2. Thessalonicher Brief, das ist das Wort, wollen wir uns jetzt mal anhören, ist auch von einem starken Verlangen die Rede. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 17, da schreibt der Apostel Paulus an die Thessalonicher: Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen. Schön, wie er das hier so ausdrückt, ne? Von Angesicht, nicht gesehen, aber im Herzen lebten die Thessalonicher, war er ihnen nahe. Haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen? Das im Herzen reicht ihm also nicht aus. Haben wir uns bemüht, euch von Angesicht zu sehen? Mit großem Verlangen. Ja, da steht dieses Wort, was hier auch der Apostel Johannes gebraucht. Also in positiver Weise wird da dieses Wort gebraucht. In den meisten Fällen, das müssen wir allerdings sagen, haben diese Wörter im Neuen Testament, zumindest im Neuen Testament, eine negative Bedeutung. Und so auch hier in unserem Textwort bei Johannes: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Da spricht er von der Lust in einer negativen Weise, unter einem negativen Vorzeichen. Um es aber doch zu betonen, nicht jedes Verlangen, nicht jedes Begehren ist an sich bereits verwerflich. Das müssen wir schön auseinanderhalten. Wir dürfen also nicht sagen, jedes Verlangen, jede Lust, wie Luther hier übersetzt hat, starkes Verlangen nach irgendetwas, ist von vornherein verwerflich. Das dürfen wir nicht sagen. um zu unterscheiden zwischen dem, was verwerflich ist und was nicht verwerflich ist, wäre es gut, wenn wir ein anderes Wort gebrauchten für Lust hier in diesem Text 1. Johannes Kapitel 2. Wenn wir das wiedergeben würden mit Begierde oder Gier. Das ist von vornherein für uns negativ. Begierde, Gier. Und so ist es auch hier bei Johannes gemeint. Das Wort Epithymia im Griechischen wird hier bei Johannes nur negativ verstanden. Ist es nicht immer, wir sagen es noch einmal, und nicht jede Lust, jedes Verlangen nach irgendetwas ist von vornherein sündig, aber hier, an dieser Stelle, gebraucht Johannes dieses Wort in negativer Weise. Fleischeslust, davon spricht er hier, Johannes, ist das sündige Begehren des Menschen. Fleisch steht hier für den Menschen, für den natürlichen Menschen, für den ganzen Menschen. Und das ist dieses Sündigbegehren, das ist allerdings weltlich. So ist das Wort hier zu verstehen, Welt, weltlich. Es ist ein Wesensmerkmal der von Gott gelösten Welt. Ich hoffe, dass wir das so einigermaßen jetzt verstanden haben. Zunächst geht es darum, dass das nicht zu begehren, was ausdrücklich von Gott durch sein Wort verboten worden ist. Das ist ein sündiges Begehren. Also das Begehren, das starke Verlangen, etwas zu haben, etwas zu wollen, etwas zu besitzen, was an sich schon von Gott her verboten ist. Und so heißt es in den Geboten, die Gott seinem Volk am Sinai gab, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Verbot also. Falsches Begehren, sündiges Begehren. Luther sagt dazu, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen und mit einem Schein des Rechtes an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten, förderlich und dienstlich sein. Und dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh abspannen, abdringen oder abwendig machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Soweit also Luther zu diesem Gebot. Das heißt also, begehre nicht, was dir nicht gehört. Mach dich nicht dessen schuldig, was Johannes hier Fleischeslust nennt. Vielmehr fördere das, was dem anderen gehört. Habe eine positive Einstellung zu dem, was der andere hat. Freu dich mit ihm darüber. Und wo es möglich ist, fördere diese guten Gaben in seinem Leben. Halte deine Hand darüber. Begehre sie nicht für dich. Fleischeslust, wie Johannes das hier versteht, geht über das von Gott erlaubte Gut hinaus. Das Wort Lust in 1. Mose Kapitel 3 ist verwandt mit einem Wort, das die Bedeutung von krumm hat. Krumm. Ich beschreibe eine Bogenlinie und erweitere dadurch meine Grenzen. Unerlaubt, über das Erlaubte hinaus. Und genau gegen dieses Gebot handelte Achan, wir erinnern uns daran, Josua Kapitel 7. Genauer gesagt, er vergriff sich sogar an dem, was Gott gehörte. An dem, was unter dem Bann stand von Seiten Gottes. Das gehörte ganz völlig Gott, da durfte niemand dran gehen. Er vergriff sich aber an diesem Verbotenen, wollte dadurch seine Grenzen, die Grenzen seines Besitzes erweitern, über das hinaus, was ihm erlaubt war. Und dementsprechend wurde er auch bestraft. Dieses Gebot, du sollst nicht begehren, ist von elementarer Bedeutung. Es liegt bereits im Verbot zugrunde, das Adam und Eva im Garten Eden empfingen. Von diesem einen Baum, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollt ihr nicht essen. Klares Verbot. Das sollst du nicht begehren, danach sollst du kein Verlangen haben. Wir sagen noch einmal, nicht jedes Verlangen ist negativ. Aber das Verlangen nach dem, was Gott ausdrücklich verboten hat, das ist ein sündiges Verlangen, ein sündiges Begehren. Nun, dass solch ein Begehren nach verbotenen Dingen und Verhaltensweisen in uns aufkommen kann, hat etwas zu tun mit der in uns wohnenden Sünde, mit dieser Macht der Sünde. Im Garten Eden war es der Satan. Adam und Eva waren noch nicht sündig, hatten diese Sünde noch nicht in ihnen. Da kam es von außen durch den Satan, wurde es hineingegeben in ihr Herz, dieses sündige Verlangen. Satan weckte also dieses sündige Begehren in Eva. Welche Rolle damals das Gebot und auch heute das Gebot dabei spielt, das führt Paulus in Römer Kapitel 7 aus. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber es ist äußerst interessant und lehrreich, sich damit zu beschäftigen. Das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes spielt in diesem Zusammenhang, dass also Begierden, sündige Begierden in uns geweckt werden, die zusammenhängen mit der innewohnenden Sünde. Das Gesetz spielt eine große Rolle. Aber deshalb kann das Gesetz uns nicht helfen im Blick auf die Sünde, im Blick auf ein Nein zu den sündigen, zum sündigen Verlangen. Das ist nur möglich unter der Gnade Jesu, nur möglich unter seiner Gnade, dass wir hier einen guten Weg gehen. Das Gesetz ist nicht in der Lage, uns von der Macht der Sünde und die mit ihr zusammenhängenden Begierden zu befreien. Der Jesus Christus in seiner Gnade ist hier unser einziger Helfer. Ich elender Mensch, so sagt Paulus in diesem Kapitel, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Er ist der, bei dem die Lösung des Problems liegt. In ihm haben wir das. Die Sünde, so sagt Paulus, Römer Kapitel 6, wird nicht herrschen über euch, die ihr nicht mehr unter Gesetz seid, unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Der natürliche Mensch denkt umgekehrt. Der natürliche Mensch zieht immer das Gesetz aus der Schublade und sagt, du darfst nicht, du sollst nicht und so weiter, ja? Und jetzt gib dir mal selbst Mühe, das auch zu befolgen. Das ist der natürliche Mensch, der das liebt. Ja? Manchmal gelingt es ihm dann und dann gibt er sich auch selbst die Ehre dafür. Manchmal gelingt es ihm nicht. Dann liegt er am Boden, ist verzweifelt, wie Luther in seiner Klosterzelle. Er schafft es einfach nicht. Das Gesetz gibt uns keine Chance. Es hat keine Kraft, uns zu helfen. Nur die Gnade Gottes in Christus Jesus. Etwas anderes gilt es in diesem Zusammenhang noch zu bedenken. Im Blick auf diese böse Lust, dieses böse Begehren, dieses sündige Begehren nach verbotenen Dingen. Nicht jeder Gedanke, so müssen wir es betonen, sündigen Begehrens ist bereits eine vollbrachte Sünde. Also wenn du von irgendwelchen Gedanken geplagt wirst, nach irgendwelchen Dingen, von denen der Herr gesagt hat, du darfst das nicht. Ne? Wir haben das ja gehört, auch Luther zu diesem Gebot, du sollst nicht begehren, was darunter fällt. Das darfst du nicht, das Gewissen schlägt dir, der Heilige Geist mahnt dich. Nur der Gedanke an sich ist noch nicht Sünde. Ist noch nicht vollbrachte Sünde. Luther sagt dazu, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unserem Kopf kreisen. Kann man nicht verhindern, ja? Dass solche Gedanken kommen, aus uns selbst oder aber auch von außen her, vom Teufel an uns herangetragen werden oder in uns hineingetragen werden. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können es verhindern, dass sie, die Vögel, die über unserem Kopf kreisen, auf unserem Kopf Nester bauen. Das können wir verhindern. Ja? Wir können sie also, wie Abraham das tat mit diesen Vögeln, wir können sie verscheuchen. Ja? Ich habe nichts damit zu tun, mit diesen Gedanken. Im Namen Jesu sage ich Nein dazu. Ne? Im Namen Jesu unter der Gnade sage ich Nein dazu. Also das ist noch nicht Sünde. Wenn du solch einen sündigen Gedanken hast, wenn er in dir aufkommt, dann ist das noch nicht so, dass du gesündigt hast. Lassen wir uns aber auf solche Gedanken ein, werden wir eins mit ihnen. Jakobus schildert das anhand von zwei Bildern, die er gebraucht. Ihr könnt das nachlesen zu Hause im Jakobusbrief, Kapitel 1. Es ist also faszinierend, wie Jakobus, welch einen Einblick Jakobus hat in das, was sich da abspielt im Herzen eines Menschen. Lassen wir uns darauf ein, werden wir eins mit solchen Gedanken. Würden wir gerne so handeln, wenn wir nur könnten, wie wir wollten. Und natürlich, wenn es keine Strafe dafür gäbe, das fürchten wir ja alle, und wir auch, dass unser Gesicht nicht verlieren würden vor den anderen Menschen, ja, das fürchten wir ja auch. Ne? Würde das alles wegfallen und wir könnten das tun, wonach unser Herz in seinem sündigen Begehren verlangt, dann wäre das schon so, wie der Herr Jesus deutlich macht, am Beispiel vom Ehebruch, als hätten wir die Tat vollbracht. Ja? Dann ist es so, als hätten wir die Tat vollbracht. Es ist so, wenn ein Kindchen gezeugt wird, im Mutterleib ist schon alles vorhanden. In dem Augenblick, wo da die Samenzelle sich vereinigt mit der Eizelle, ist alles vorhanden. Alles, was den späteren Menschen ausmacht. Und so ist es eben auch mit den Gedanken, mit denen wir uns eins machen. Da ist alles schon drin enthalten, was eine Tat ausmachen würde. Dass es nicht zu dieser Tat kommt, da gibt es manche Hindernisse. Wir haben sie gerade aufgezählt. Wir haben Angst vor der Strafe. Wir haben Angst, dass andere uns negativ beurteilen und so weiter. Ja? Aber könnten wir, wie wir wollten, ohne all die negativen Begleiterscheinungen, dann würden wir es gerne tun. So. Und das wäre auch ein Entschluss in unserem Herzen. Dann ist das genau dasselbe, als hätten wir diese Tat rein äußerlich vollbracht. Alles sündige Begehren drängt zur Tat. Es ist aber bereits Sünde, wenn wir uns in unserem Herzen damit verbinden. Mit solch einem sündigen Begehren. Also das ist zunächst einmal klar, ne? Das ist das eine. Begehren, Fleischeslust, wie Johannes das hier versteht, bezieht sich auf sündiges Begehren nach dem, was Gott verboten hat. Das dürfte klar sein. Jetzt wird es etwas schwieriger. Doch nicht nur an sich verbotene Dinge. Wir haben ja davon gesprochen, ja, dass die Welt viel Schönes zu bieten hat und wir dürfen uns daran erfreuen. Wir dürfen das genießen, wir dürfen das gebrauchen, wir dürfen dafür danken. Ja. Nicht nur an sich verbotene Dinge, auch gute Dinge, gute Gaben Gottes. Werden sie von uns gebraucht, ohne dass wir sie in Beziehung zu Gott setzen, ohne für diese guten Gaben zu danken und ohne in dem Gebrauch und der Freude an diesen guten Gedanken in erster Linie die Verherrlichung Gottes zu sehen, dann ist auch das, nach dem, was Johannes hier meint, Fleischeslust, also ein böses Begehren. Ich kann gute Dinge begehren aus einer bösen, falschen Gesinnung heraus. Gott will sich in diesen Dingen verherrlichen und das soll unser erstes Ziel sein. Wir denken, das, was der Paulus sagt, er spricht, was Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4. Wir haben diese Verse auch gelesen am vergangenen Sonntag, dass all das, all die guten Gaben Gottes geheiligt werden durch Danksagung und durch das Wort Gottes. Also, wir geben Gott die Ehre, wir verherrlichen ihn dadurch, dass wir danken für diese Dinge und denken daran, dass all das, was Gott geschaffen hat, wirklich sehr gut ist, dass er sich darin verherrlichen wollte. Wir denken an 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31, ein wunderbares Wort. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war nicht nur gut, sondern es war sehr gut, was Gott gemacht hat. Ja? Wunderbar. Die gesamte Schöpfung, ja? Sehr gut. Und das sehen wir ja heute noch. Ne? Schöpfung ist was Wunderbares. Man braucht nur geöffnete Augen dafür. Und immer wieder diese Schöpfung in Beziehung zu setzen zu Gott, ihm dafür zu danken, ihm die Ehre zu geben, ihn zu preisen dafür, Herr, du hast alles wunderbar gemacht. Auch wenn der Sündenfall schon vieles zerstört hat und der Mensch infolge des Sündenfalls vieles kaputt gemacht hat in der Schöpfung, das sehen wir ja in unserer Zeit, die Folge der Habgier des menschlichen Herzens, gibt es noch viele, viele Dinge, an denen man sich erfreuen darf, die Gott geschaffen hat. Es ist sehr gut, was Gott geschaffen hat. Von Gott kommen nur, um nochmal Jakobus zu zitieren, von Gott kommen nur gute Gaben. Von oben kommt nur Gutes. Niemals etwas Schlechtes. Gott ist niemals der Ursprung des Bösen. Er benutzt das Böse in dieser Welt. So müssen wir dieses Wort aus dem Propheten Amos verstehen. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Das bedeutet nicht, dass Gott der Ursprung dieses Unglückes ist, des Bösen ist, aber gebraucht das Unglück auch in dieser Welt, er gebraucht das Böse in dieser Welt, um zu seinem Ziel zu kommen. Ja? Aber das, was Gott geschaffen hat, das Gute, das Gott geschaffen hat, darüber dürfen wir uns von Herzen erfreuen. Daran dürfen wir uns erfreuen. Alles ist sehr gut. Dadurch, dass wir Gott die Ehre geben, ihm danken dafür, sagen, Herr, du hast alles wunderbar geschaffen, wird sein Name geheiligt, all das geheiligt. Tun wir das aber nicht, sondern nehmen wir die Dinge, die an sich gut sind, aus Gottes Hand, ohne zu sehen, dass sie wirklich von Gott herkommen, dass Gott sie uns schenkt, dass Gott uns damit beglücken will, was es auch sein mag. Dann geht es hier bei uns nach der Weise der Fleischeslust. Dann handhaben und begehren wir diese Dinge nicht zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Dann ist es ein böses Trachten nach diesen Dingen. Das klingt seltsam, aber es ist so. Das müssen wir auseinanderhalten, was ein Christ macht mit diesen Dingen, dass er in erster Linie darin Gottes Verherrlichung sucht und Gott groß machen will. Gott will darin seine Menschenfreundlichkeit und seine Güte zeigen, in den guten Gaben, die er uns zukommen lässt. Oder das, was ein Mensch tut ohne Gott, ohne Christus. Wie auch immer diese Welt, die Entstehung dieser Welt erklären mag. Aber er gibt Gott nicht die Ehre. Dann ist das Fleischeslust. Obwohl es gute Gaben sind, mit denen Gott ihn überschüttet. Jakobus sagt dazu, er spricht vom Gebet. Er sagt dazu, ihr bittet und empfanget nicht, da richtet er sich allerdings an Christen. Ja? Und Christen können auch diesen Weg gehen, ne? Diesen falschen Weg der Fleischeslust, den Blick auf gute Gaben Gottes, indem sie Gott nicht die Ehre geben und nicht in erster Linie nach der Verherrlichung Gottes trachten. Ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet. Da geht es nicht um böse Dinge, die sie von Gott erbaten, sondern um gute Dinge, an sich gute Dinge. Aber sie beteten übel in ihrer Gesinnung, nämlich warum? Wozu? wollten sie diese Dinge haben, um es in ihren Lüsten zu verzehren. Das heißt nicht in erster Linie zur Verherrlichung Gottes, sondern um es in egoistischer Weise für sich zu gebrauchen. Natürlich sind die guten Gaben für uns da. Klar, sie sind für dich da, sie sind für mich da, sie sind für andere da und für uns da. Aber suchen wir zunächst einmal die Verherrlichung Gottes darin, dann ist es gut, dann ist das alles gut, dann dürfen wir uns von Herzen darüber freuen. Ja? Ansonsten fällt das Ganze unter den Begriff der Fleischeslust, sündigen Begehrens und sündigen Gebrauchens. Wir bekennen durch Danksagung und durch das Trachten nach der Verherrlichung Gottes in all diesen Dingen, wir bekennen, wie herrlich unser Gott ist, wie gut er ist, voller Liebe. Gott hat alles aus Liebe geschaffen, hat dich aus Liebe geschaffen, er hat mich aus Liebe geschaffen, er hat alles aus Liebe geschaffen. Das ist es, was ihn bewegt hat, um sich darin zu verherrlichen, sich darin groß zu machen. Wer anders gesinnt ist, ob er ein Christ ist oder nicht, das trifft auch für Christen zu. Wer anders gesinnt ist, wer nicht in erster Linie in all dem Schönen die Verherrlichung Gottes sucht, der hat eine Gesinnung, die zum sündigen Wesen dieser Welt gehört. Und zur Freundschaft mit der Welt, davon spricht Jakobus. Und das ist Feindschaft gegen Gott. Das ist geistlicher Ehebruch, so nennt das Jakobus, geistlicher Ehebruch. Das ist eine ernste Sache, ne? Also hier ist die Frage, trachten wir nach guten Dingen in erster Linie, um Gott zu verherrlichen. Und das können wir eben auch nicht untergesetzt. Das können wir auch nur im Namen Jesu. Als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene, als solche, die unter der Gnade Jesu ihren Weg gehen. Er muss das wirken in uns. Das ist ja alles gar nicht möglich, ne? Vom Gesetz her. Die Dinge, die Gott dir schenkt, zunächst einmal zu seiner Verherrlichung, zu suchen, zu erbitten und sich dazu zu gebrauchen und sich daran zu erfreuen. Das liegt doch nicht in deiner Natur, das liegt doch nicht in unserer Natur. Aber das haben wir in Christus. Das haben wir in seiner vollkommenen Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Und das wirkt auch der Heilige Geist. Darin dürfen wir uns dann üben, geübte Sinne haben im Wort der Gerechtigkeit. So nennt das der Apostel Paulus. Das heißt also, ich gehe in den Tag hinein als einer, der sagt, Herr, lass heute all das, was geschieht, zu deiner Verherrlichung geschehen. Das geht ganz oben an. Dein Name werde geheiligt. Dein Reichtum, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Lass alles, was heute geschieht, zu deiner Verherrlichung geschehen. Ist das so bei dir? Kannst du das sagen im Namen Jesu? Sagst du das immer wieder? Auch zwischendurch mal. Eine wichtige Frage. Ist es anders, dann betrüben wir den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist ist ein Geist, der um Gott eifert und der uns dazu immer wieder anregt, Gott zu lieben. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem Sinne, wie wir es versucht haben, deutlich zu machen, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, das heißt die Liebe zum Vater. Ja? Also entweder du suchst die Verherrlichung Gottes in Christus, in seinem Namen, unter der Gnade, oder aber du gebrauchst die guten Dinge, die Gott dir schenkt, unabhängig davon. Dann liebst du den Vater nicht, dann liebst du die Welt. In dem Sinne, wie Johannes das hier versteht. Dieser bösen Gesinnung, das ist im Grunde genommen eine böse Gesinnung. Jakobus spricht ja von Übel, ne? Er bittet Übel, weil ihr übel bittet. Ne? Die begehrten nicht böse Dinge, unerlaubte Dinge, und doch war ihre Gesinnung nicht in Ordnung. Dieser Gesinnung sind wir als Christen auf Golgatha ein für allemal gestorben im Tod Christi. Und wir sind lebend für Gott, damit wir nicht die Welt, sondern Gott lieb haben. Die Freude an den Segnungen Gottes, ihr Gebrauch, dient zur Verherrlichung Gottes. Und das sollte uns mehr und mehr bewusst werden und klar sein, sodass wir vom Evangelium her in diesen Bahnen denken und handeln, das heißt im Namen Jesu, als solche, die in Christus vollkommen gerecht sind. Die in Christus vollkommen gerecht sind. Denn auch das Trachten nach der Verherrlichung Gottes im Namen Jesu ist in der Praxis bei uns immer mangelhaft. Ne? Nie vollkommen. Aber wir haben es grundsätzlich in der Gerechtigkeit, die uns Gott in Christus geschenkt hat. Deshalb, dieses Wort, wir kommen zum Schluss, dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief darf nicht missverstanden werden. Wird auch oftmals von manchen so verstanden, wenn ich mal ein Beispiel rausgreife, ja, das immer wieder nahe liegt bei diesem Wort Lust der Welt, ja, ist von vielen missverstanden worden in der Hinsicht, dass sie sagten, sexuelles Verlangen an sich ist schon sündig. Ne? Das meint Johannes nicht. Das gehört mit zu den guten Gaben Gottes in einer Ehe. Ne? Zu den guten Gaben Gottes. Aber suchst du darin nur dich selbst und nicht in erster Linie die Verherrlichung Gottes, dann wird es arg, dann wird es schon an sich böse. Ne? Das Gute wird missbraucht, so könnte man sagen. Das an sich Gute wird missbraucht. Das darf nicht sein. Davor mag uns der Herr bewahren auf allen Gebieten unseres Lebens. Auf allen Gebieten unseres Lebens. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, am kommenden Sonntag, aber wir haben gehört, ich muss mich korrigieren lassen, am kommenden Sonntag werde ich nicht predigen. Dann kommt der Bruder van Ackern. Was, am übernächsten Sonntag kommt der Piet. Wir reden noch miteinander. Also, dann wollen wir uns abschließend mit diesen Versen befassen und dabei näher auf die Worte Augenlust und hoffärtiges Leben eingehen. Ja? Augenlust und hoffärtiges Leben. Das wollen wir uns dann noch beschäftigen. Auch der Rest, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, was ist das, was bedeutet das? Der bleibt in Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf. Trotz der Hitze zum kurzen Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns einen Einblick schenkst in dein Wort, in das, was deinem heiligen Willen entspricht. Du stellst uns nicht unter ein unerträgliches Joch, sondern stellst uns auf den Boden der Gnade in der Handhabung all der schönen Dinge, die du uns schenkst in dieser Welt. Wir preisen dich dafür und bitten dich, gib uns auch die Gnade, diese Dinge nicht zu missbrauchen. Amen.